Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden zweiten Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktion. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Es folgt Der automatische Detektiv. Teil 3.
Sie werden das nicht sehen wollen, Lucia, sagte ich. Das wird kein hübscher Anblick.
Sie würden sich wundern, was sie schon alles gesehen hat, sagte Humboldt.
Ich seufzte, aber ich hatte Gebote von höherer Priorität als ein verzogenes, reiches Mädchen.
Die Bleakers, Tony.
Verpiss dich, Blechdose!
Diese Haltung wird alles nur noch schwerer machen.
Ich knallte Ringo ein paar Mal an die Wand. Nicht hart genug, um ihm etwas zu brechen, aber doch ausreichend, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen.
Oh, du machst da einen verdammt großen Fehler, du dummer Metallschädel,
ächzte Ringo.
Wenn meine Freunde davon hören, werden sie dir den Auspuffstutzen aufreißen.
Wir wissen beide, dass du keine Freunde hast, Tony. Ich frage dich noch einmal, die Bleakers, was hast du mit ihnen angestellt?
Ich wirbelte ihn herum und hielt ihn am Kragen. Ich hätte ihn an der Kehle geschnappt, aber ich wollte ihm nicht versehentlich das Genick brechen. Biologische konnten so zerbrechlich sein.
Ich kenne keine Bleakers, Mann!
Ich knuffte ihn mit einem einzelnen Finger in die Kronjuwelen. Er keuchte gequält.
Hör mal, du kannst machen, was du willst, ich werde dir gar nichts sagen.
Pass mal auf, Tony.
Ich schnappte seine gebrochene Hand und quetschte. Er schrie. Ich quetschte noch ein wenig mehr und er schrie noch lauter. Seine Finger waren in schmerzhaften, unnatürlichen Winkeln verbogen. Er musste härter sein, als ich gedacht hatte, denn er hörte auf zu schreien und starrte mich mit tränenden Augen an.
Du verfluchter Herstellungsfehler! Du gottverdammter...
Seine Serie von Flüchen wurde unverständlich. Das Risiko, seinen Schädel einzuschlagen, hielt mich davon ab, ihn zu schlagen. Stattdessen ließ ich ihn an der Wand hinunterrutschen und 35 Sekunden schluchzen. Lucia stand neben mir.
Sag ihm, was er wissen will, Tony, sagte sie. Es wird nur schlimmer.
Ringo presste die Lippen zusammen. Ich hiefte ihn von den Füßen.
Wähl einen Arm.
Ringo knirschte mit den Zähnen und spuckte mir ins Gesicht. Der Speichel tropfte von meiner Gesichtsplatte. Ich wusste nicht, ob er dachte, ich würde blöffen oder ob er einfach nur dumm war, aber er kreischte wie verrückt, als ich seine rechte Elle brach. Ich gab ihm noch einmal 35 Sekunden, um sich zu sammeln.
Ah, hör schon auf zu heulen, Tony. Es ist nur ein kleiner Bruch.
Du bist wahnsinnig!
Nein, Tony, Süßer, sagte Lucia Napier hinter mir. Der liebe Mackie ist nicht wahnsinnig. Er ist eine erbarmungslose Tötungsmaschine.
Ich hab's dir gesagt, Blechdose,
murrte Ringo heiser.
Ich sag nichts.
Ich glaub dir, Tony. Laut meinem Vorhersagbarkeitsprofil hättest du inzwischen reden müssen. Entweder du bist härter, als ich dachte, oder du glaubst, jemand könne noch furchteinflößender sein als ich. Ich denke, ich muss dir zeigen, wie ernst ich es meine.
Er zitterte, schwitzte und weinte. Napier hatte recht. Ich hatte kein Erbarmen. Nicht, dass ich Ringo verletzen wollte. Seine Knochen brachen zu leicht, um mir viel Befriedigung zu verschaffen.
Wie du willst. Aber ich habe nicht viel Zeit und du hast viele Arme.
Warte, warte!
Ringo wand sich weiterhin in meinem eisernen Griff, aber er konnte nirgendwo hin.
Ich weiß gar nichts, ich schwöre es. Sie sagen mir nichts. Und selbst wenn ich dir erzählen könnte, wo sie das Kind festhalten, würde das nicht viel ändern. Es ist zu spät, um es jetzt noch aufzuhalten.
Da meine Gesichtsplatte keine Gesichtszüge hatte, konnte ich meine Überraschung für mich behalten. Ich verstand nicht viel von dem, was Ringo da redete. Doch den Gehalt erfasste ich. Jemand hatte die Bleakers wegen eines der Kinder entführt. Aber um welches Kind handelte es sich? Und warum?
Sag mir, wer sie hat, sagte ich. Mehr will ich nicht wissen.
Ringo sah verwirrt aus.
Warte mal, du weißt es nicht?
Was weiß ich nicht?
Er runzelte die Stirn.
Arbeitest du nicht für Green Man?
Nie von ihm gehört.
Oh, Scheiße. Du weißt wirklich nicht, wer er ist. Dir geht es wirklich nur um die Familie.
Er fing an zu lachen.
Du armer, dummer Konstruktionsfehler. Du hast keine Ahnung, wo du da reingeraten bist.
Bevor ich fragen konnte, was er meinte, flutete Licht in die Seitengasse. Ich staunte, wie schnell Grays Jungs hier waren. Dann wurde mir klar, dass es keine graue Kondor war, die herabsank, sondern ein kirschroter Albatros. Der Albatros war ein luxuriöser Drehflügler, was bedeutete, dass er groß und klotzig war. Ein fliegender Stahlkasten, aus Stilgründen mit ein paar Finnen am Ende. Seine drei leise säuselnden Rotoren wirbelten eine Menge Wind und Staub auf, als er neben dem Müllcontainer landete. Die Rotoren wurden langsamer, drehten sich aber weiter, während ich kapierte, dass diese Jungs nicht vorhatten, lange hier herumzulungern. Die Hintertüren des Albatros glitten auf. Zwei Schlägertypen stiegen aus. Sie traten nach vorn vor die Scheinwerfer, um sich nur als Schemen sehen zu lassen, aber meine polarisierten Optiken gaben mir eine klare Sicht von zwei grob aussehenden biologischen. Einer hatte einen dicken Hals und eine Hasenscharte. Der andere hatte gelbe Haut, weiße Haare und trug eine durchsichtige Kuppel, gefüllt mit einer Art bläulichem Gas auf dem Kopf. Außerdem hatte er Tentakel statt Armen. Beide trugen Anzüge und Hasenscharte trug sein Jackett offen, sodass ich die Strahlenkanone in seinem Gürtel sehen konnte.
»Oh, Kresk, bin ich froh, euch Jungs zu sehen«, sagte Ringo. »Ich dachte schon, ich sei erledigt.«
Kuppelkopf sprach. Er bewegte die Lippen nicht, aber ein paar Venen pochten an seinen Schläfen und eine Stimme kam aus einem Lautsprecher, der um seine Kehle geschnallt war. Das Geräusch, das herauskam, war Kauderwelsch für mich, aber Ringo schien es zu verstehen. Er antwortete selbst auf Kauderwelsch. Ich sprach 28 verschiedene Sprachen fließend, doch davon verstand ich kein Wort. Kuppelkopf musste etwas gesagt haben, was Ringo nicht gefiel, denn seine nächste Antwort war wieder in unserer üblichen Sprache.
»Hey, ich weiß, ich sollte nicht ausgehen, aber mir wurde langweilig.«
Kuppelkopf ging ebenfalls dazu über.
»Du warst gewarnt, Tony. Diese Operation ist viel zu wichtig, um sie zu gefährden. Deine Schlamperei hat sich als zu große Belastung erwiesen.«
»Mann, das kannst du nicht ernst meinen«, sagte Ringo.
»Ich unterbreche euch äußerst ungern«, sagte ich, »aber ich bin noch nicht fertig mit ihm. Sie können ihn haben, wenn ich soweit bin.«
Kuppelkopf lächelte freudlos.
»Mr. Megaton, wir respektieren alles Leben, selbst Künstliches. Bitte zwingen Sie uns nicht, zu körperlicher Gewalt greifen zu müssen.«
Keiner der Kerle war ein besonderer Anblick. Kuppelkopf war kaum 1,50 groß und höchstens 95 Pfund schwer. Hasenscharte war bedeutend größer als ein durchschnittlicher Mensch, aber nichts deutete darauf hin, dass ich ihm seine Waffe nicht abnehmen und ihn zu Brei schlagen könnte. Trotz meiner beeindruckenden Spezifikationen hatte ich gelernt, auf das Unerwartete gefasst zu sein. Diese beiden schienen zu wissen, wer ich war. Also gab es keinen Grund anzunehmen, dass sie leere Drohungen aussprachen. Unglücklicherweise war es nicht meine Entscheidung. Grays übersinnliche Umprogrammierung würde mich davon abhalten, Tony Ringo zu übergeben. Eine Konfrontation war unvermeidlich und mein Kampfanalysator war sich unschlüssig. So viel zu den Wundern der modernen Spitzenwissenschaft. Humboldt knöpfte seinen Mantel auf, um seinen eigenen Heater sehen zu lassen.
»Wenn es Ärger gibt, Neck, gebe ich Ihnen Deckung.«
Ich machte mir keine Sorgen um Humboldt. Er sah aus, als könne er selbst auf sich aufpassen. Aber Lucia war eine Belastung. Wenn es brenzlig wurde, konnte ich nicht beide schützen. Ringo und sie.
»Es wird kein Ärger geben«, sagte ich. »Alle Beteiligten werden schön cool bleiben.«
»Richtig«, sagte Kuppelkopf, »weshalb ich vorschlage, dass Sie Mr. Ringo in unsere Obhut übergeben. Dies ist keine Verhandlung, Mr. Megaton.«
Hasenscharte zog seine Knarre. Er richtete sie auf niemanden, hielt sie aber an seiner Seite.
»Ich brauche nur noch 5 Minuten.«
Ich versuchte, Zeit zu schinden. Falls meine Verabredung auftauchte, würden diese Witzbolde ihre Lage vielleicht noch einmal überdenken. Kuppelkopf schwang seine Tentakel. Die Bewegung kam so schnell, dass sie nicht einmal von meinen Optiken aufgezeichnet wurde. Ein Tentakel schlang sich um meine Beine. Das andere wickelte sich um Ringo, aber ich hielt ihn fest. Hasenscharte stürmte vor und schlug mir direkt auf die Schädeleinheit. Und zwar hart. Der Kerl war so stark wie eine Baudrohne. Mit meinen gefesselten Beinen verlor ich das Gleichgewicht und fiel hin. Ringo ließ sich aber nicht los. Eher würde ich zulassen, dass Ringo in zwei gerissen werden würde, als dass ich ihn losließ. Nach Ringos schmerzerfüllten Schreien zu urteilen, würde ich sagen, Kuppelkopf sah das genauso. Humboldt zog seine Pistole und gab 3 Schüsse ab. Aus nächster Nähe. Er konnte nicht daneben schießen. Aber Kuppelkopf aktivierte sein persönliches Kraftfeld und die Salven lösten sich auf, bevor sie ihn erreichten. Hasenscharte bemühte sich nicht, seine Pistole zu ziehen. Er drehte sich um und riss Humboldts Arm aus. Den Arm ohne die Strahlenkanone. So gleichgültig waren ihm die Salven der Strahlenkanone, die ihm die Brust versenkten. Humboldt war ein sturer Automatischer und feuerte weiter, was das Zeug hielt. Hasenscharte hieb dem Auto mit einem Schlag den Kopf ab, zertrümmerte mit einem weiteren Humboldts Brust. Der Butler-Automatische brach zu einem zuckenden Haufen Schrott zusammen. Kuppelkopf hielt seine Aufmerksamkeit die ganze Zeit auf mich gerichtet. Er verstärkte noch den Druck.
»Sie können nicht gewinnen, Mr. Megaton«, sagte er.
Ich ließ Ringo los, was Kuppelkopf überrumpelte. Sein Tentakel schnappte wie ein Gummiband zurück und Ringo klatschte direkt gegen ihn. Ich dachte mir, dass sein Kraftfeld gegen Energiestrahlen konzipiert war. Ich hatte richtig gedacht. Kuppelkopf wurde umgehauen und das Tentakel um meine Beine lockerte sich. Ich konnte nicht auf viel Zeit durch die Ablenkung hoffen. Ich kurbelte meinen Leistungspegel hoch und rannte zu Kuppelkopf. Hasenscharte machte eine Bewegung, um mich abzufangen. Ich stieß ihm mit voller Kraft die Faust ins Gesicht. Es zertrümmerte ihm nicht den Schädel, aber seine Nase blutete und seine Knie zitterten. Ich landete einen Schwinger, der ihn zu Boden schickte. Doch ich nahm mir nicht die Zeit, mir zu gratulieren, sondern wandte mich wieder Kuppelkopf zu. Seine Tentakel peitschten erneut, aber diesmal war ich vorbereitet. Ich fing eines mit einer Hand und riss ihn in die Luft, schwang ihn in einem hohen Bogen und schleuderte ihn zu Boden. Dann noch einmal. Sein Helm knackste und dünne blaue Rauchfäden entwichen daraus. Er begann zu hyperventilieren und herumzuzappeln wie ein Fisch auf dem Trocknen. Tony Ringo hatte sich noch nicht davon erholt, mitten in ein Tauziehen geraten zu sein, und so schnappte ich ihn, bevor er die Chance dazu hatte. Ein Schrei drang in meine Audios. Lucia Napier. In dem 11-Sekunden-Kampf hatte ich sie aus den Augen verloren. Jetzt wandte ich mich um und scannte sie in Hasenschartes festem Griff. Der Kerl hatte ein dickes Fell. Na gut. Er grinste, leckte sich das blutige Gesicht mit einer langen grünen Zunge.
»Schalt ab«, sagte er. »Übergib mir Ringo und ich breche ihr nicht das Genick.«
»Kann ich nicht.« Hasenscharte starrte mich finster an und zeigte Reihen krummer, zerklüfteter Zähne.
»Denk nicht, ich blöffe.«
»Das tue ich nicht. Aber ich kann dir Ringo nicht geben. In meiner Programmierung ist eine fremde Direktive. Ich habe keine Wahl.« Napier schien keineswegs nervös, wenn das auch nicht leicht zu beurteilen war, weil die Hand des Rohlings die Hälfte ihres Gesichts bedeckte. Ich selbst war kalt wie rostfreier Stahl. So war ich einfach konstruiert.
»Dann schätze ich, diese Dame hier nützt mir nicht mehr viel«, sagte Hasenscharte.
»Nein«, widersprach ich. »Im Moment ist sie das Einzige, was mich davon abhält, dich zu breit zu schlagen. Willst du sehen, wie lange du überlebst, wenn du ihr etwas antust?« Hasenscharte lächelte und verstärkte seinen Griff.
»Du blöffst?«
»Ich blöffe nie. Gehört nicht zu meiner Persönlichkeitsmaske. Aber ich weiß, was du denkst. Du denkst, du seist ein harter Kerl. Und natürlich bist du auch ziemlich stark. Aber ich würde meine unzerstörbare Legierung jederzeit gegen das Fleisch und Blut eines Mutanten setzen. Aber du denkst auch an Tony hier.« Ich schüttelte Ringo ordentlich. »Ich werde im Nachteil kämpfen, angesichts dessen, dass ich keine andere Wahl habe, als ihn festzuhalten. Und weil er ein zerbrechliches kleines Ding ist, werde ich eine Menge Zeit damit verbringen müssen, sicherzugehen, dass er nicht durch einen versehentlichen Treffer zermatscht wird.« Hasenscharte grinste.
»Genau das denke ich.«
»Na schön«, gab ich nach. »Dann ist es wohl deine Entscheidung.« Er dachte nicht lange nach, bevor er das Letzte tat, was ich erwartet hätte. Er entschied sich für seinen Heater. Ich gebe es zu. Manchmal, wenn unerwartete Dinge geschehen, kann es vorkommen, dass ich erstarre. Es dauerte nicht lange, 2/3 einer Sekunde. Genug für Hasenscharte, seine Waffe zu ziehen und auf Ringos Kopf zu zielen. Bevor Hasenscharte abdrücken konnte, flammte er plötzlich von Strömen purpurner Spannung auf. Er gab kein Geräusch von sich, ließ seine Geisel los und erschlaffte. Napier trat zur Seite. Sabbernd versuchte Hasenscharte, die Auswirkungen abzuschütteln. Sie tippte an ihren Gürtel.
»Der Selbstverteidigungs-Schokotronic-Feldgenerator der Firma Napier. Was alle Mädchen brauchen«,
Bevor Hasenscharte wieder Herr seiner Sinne werden konnte, nutzte ich die Gelegenheit, ihn zu verdreschen. Eine harte Rechte schickte ihn schließlich von den Beinen und ins Land der Träume.
»Ich wusste nicht, dass Sie noch erfinden«, sagte ich.
»Oh, das ist nur etwas, das ich einmal in einer schlaflosen Nacht zusammengebastelt habe.«
Ich scannte Humboldts Überreste. Er war nur ein automatischer. Dem Gesetz zufolge konnte er nicht mehr getötet werden als ein Staubsauger. Natürlich war er nur ein Haufen Drähte und Zahnräder, aber andererseits konnte man dasselbe auch von mir sagen.
»Tut mir leid wegen Ihrem Roboter«, sagte ich.
Napier kniete über Humboldts Torso.
»Mach dir keine Sorgen, Mac. Sein Gehirn ist verstärkt.«
Sie drückte auf einen Knopf und seine Brust öffnete sich und enthüllte eine kleine Titanbox. Viel kleiner als die meisten Robotergehirne, aber Napier war ein Genie.
»Ach ja, kein Problem. Ich bringe ihn nach Hause und stecke ihn in ein Ersatzgehäuse. So gut wie neu.«
Das war eine Erleichterung. Sie streckte die Hand aus und legte sie mir an die Wange. Sie war überhaupt nicht böse auf mich. Lucia Napier war eine sonderbare Frau. Sonderbar, aber liebenswert. Ringo wand sich in meinem Griff, aber er konnte nirgendwo hin. Außerdem spuckte er ein paar leere Drohungen aus, die ich ignorierte. Hasenscharte war immer noch K.O., aber das Lustige war sein Gesicht, das kaum 14 Sekunden zuvor noch ein blutiger Brei gewesen war. Jetzt war es nett und unversehrt. Und ich nahm an, er wäre inzwischen wach geworden, wenn dann nicht dieses seltsame Schokotronic-Gerät gewesen wäre, mit dem ihm Napier eine vor den Latz geknallt hatte. Ich durchsuchte Kuppelkopf. Es war nicht leicht, weil er so herumzappelte, aber ich fand in seiner Manteltasche eine Teleportationsscheibe, wie Ringo sie benutzte.
»Oh, was ist das?«
fragte sie.
»Irgendeine Art Teleportationsdings.«
Ich durchsuchte auch Hasenscharte kurz und fand dessen eigene Scheibe. Sie war zerbrochen. Keine große Überraschung. Ich warf Napier das intakte Ding zu.
»Ein Geschenk?«
fragte sie.
»Sie können es behalten, Lucia, solange Sie mir alles Interessante erzählen, was Sie herausfinden, wenn Sie es öffnen.«
»Wow, Mr. Megaton, du klingst jede Minute mehr nach einem Detektiv und weniger nach einem Taxifahrer.«
Sie hatte recht. Es war etwas Anziehendes daran, Knochen zu brechen und Fragen zu stellen und alles mit Abschaum und intellektuellen Damen aufzulockern. Es war um einiges stimulierender, als Leute aus den Vororten durch die Stadt zu kutschieren. Ich riss Kuppelkopf an der Krawatte.
»Für wen arbeitet ihr? Und warum sollte jemand so viele Schwierigkeiten auf sich nehmen, um ein paar Kinder zu kidnappen?«
Er schnappte nach Luft und gurgelte. Hasenscharte war auch nicht in der Lage zu sprechen. Ein weiteres Rotor-Car kam dröhnend in die Seitengasse. Die Condor war ein sportliches Modell mit 83% der Größe des Albatros. Die Gasse war zwar groß, aber überfüllt. Trotzdem war der Fahrer erfahren genug, sie auf dem kleinen verfügbaren freien Platz zu landen.
»Lass mich raten«, sagte Napier. »Du willst, dass ich den Mund halte und dir nicht in die Quere komme.«
Ich tippte mir an die Gesichtsplatte, wo meine Nase hätte sein können. Sie verstand die Geste trotzdem. Zwei Typen stiegen aus. Sie sahen aus wie normale, aber man konnte es nicht mit Sicherheit wissen. Der kleinere musterte Kuppelkopf, der von der Krawatte in meiner rechten Hand baumelte. Und dann Tony Ringo, den ich mit meiner linken umklammerte.
»Wir kommen wegen Ringo.«
Ich ließ Kuppelkopf fallen. Sein Helm traf mit einem gläsernen Klingeln auf dem Boden auf.
»Sie können ihn haben, aber ich will mit Ihrem Boss sprechen.«
Die Normalen kicherten.
»Geben Sie ihn uns einfach.«
Natürlich wussten sie, dass ich keine andere Wahl hatte. Ich wusste es auch. Andererseits hielt ich Ringo immer noch fest. Vielleicht hatte Grays Neuprogrammierung doch noch einen Fehler.
»Sehen Sie«, sagte ich, »wir hatten ein paar kleinere Probleme hier in dieser Straße. Strahlenkanonen, Geschrei, Faustschläge, das volle Programm. Vielleicht erweckt das in dieser Gegend und um diese Uhrzeit keine Aufmerksamkeit. Alles, was ich weiß, ist, dass ich Ringo habe und ich werde ihn am Ende auch herausgeben. Aber es könnte in einer Minute sein oder in fünf. Warum benutzen Sie nicht diese Funksprechgerät-Armbanduhr und schauen, was Ihr Boss will?«
Der Kleine nickte seinem Kumpel zu, der zur Condor schlurfte und ein 6-Sekunden-Gespräch führte, bevor er Shorty zunickte.
»Okay«, sagte dieser. »Aber was ist mit der Kleinen?«
Die Kleine bleibt, antwortete ich.
Zu schade. Sie hat nette Beine.
Shorty beugte sich vor und pochte auf Kuppelkopfs Helm.
Mach dich nützlich, Robo, und wirf diese zwei Loser hier in den Kofferraum, ja?
Ich kam ihm gern entgegen, in Anbetracht der Tatsache, dass ich umsonst mitgenommen wurde.
Es war eng, aber ich schaffte es, sowohl Hasenscharte als auch Kuppelkopf hineinzuquetschen.
Bevor sie den Deckel schlossen, gaben sie Hasenscharte eine Injektion mit irgendeiner gelben Flüssigkeit, die ihn direkt außer Gefecht setzte. Ich warf Tony Ringo auf den Rücksitz der Condor und zwängte mich neben ihn.
»Meld dich mal, Mac«, sagte Napier.
Ich nickte ihr zu, dann schloss ich die Tür. Das Rotor-Car hob ab und wir waren unterwegs. Eine Trennwand glitt zwischen dem Vorderteil und dem Rücksitz herauf und sämtliche Fenster wurden rabenschwarz. Der Boss mochte wohl seine Privatsphäre und wollte nicht, dass irgendein Robo seine Adresse aufzeichnete. Wir flogen eine Stunde und 15 Minuten herum. Ein gutes Rotor-Car konnte, abhängig vom Luftverkehr, halb Empire in der Zeit abdecken. Aber es bestand außerdem die Wahrscheinlichkeit, dass das Car als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme ein paar Minuten länger gekreist war. Schließlich landeten wir. Die Fenster klärten sich. Wir befanden uns in einem Privathangar. Er war groß genug für eine Sammlung von Rotor-Cars. Viele von ihnen waren makellose Klassiker. Von einer Außenwelt war keine Spur zu sehen. Ich hatte keine Möglichkeit herauszufinden, wo ich war. Ein paar Schläger schnappten sich Ringo, Kuppelkopf und Hasenscharte. Sie waren alle Mutanten und einer von ihnen hatte einen Kopf, der einer orangefarbenen Qualle ähnelte. Das war eine extreme Mutation, eine von der Art, wie man sie sogar in der Stadt von morgen selten sah. Qualle und die Gang zerrten Ringo und seine Kumpel in die eine Richtung, während mich Shorty in die andere führte. An der anderen Seite dieses Hangars befand sich ein langer Flur mit Plüschteppichen und guten, auf altmodisch gemachten Leuchten. Wir hielten vor einer der Türen. Sie hatte einen richtigen Griff. Shorty musste danach greifen und ihn drehen. Die Tür glitt nicht auf, sondern schwang an Scharnieren auf. Ich hatte von solchen Türen gehört, sie auch in Filmen gescannt, aber es war noch komischer, sie persönlich zu scannen.
»Sie warten auf Sie«, sagte mein Begleiter.
Ich trat ein und sie schlossen die Tür hinter mir. Auf der anderen Seite befand sich eine Art rotes Gewächshaus. Nur, dass es kein Glasdach hatte, sondern eine Reihe sanft blutroter Strahler an der Decke. Es war voller Pflanzen, von denen fast jede seltsam blau schien, mit sechseckigen Blättern. Ich kannte sie nicht, aber Laubwerk war kein Teil meiner Datenbank und man sah nicht viel Grünzeug in Empire. Oder Blauzeug. Knuckles, der Mark III, war da, er trug noch immer meinen Bowler. Und Gray saß in einem gemütlichen Sessel neben dem automatischen.
»Hey, Mac, schön, Sie zu sehen«,
sagte Gray. Knuckles piepte entschieden sarkastisch. Etwas brachte das Büschel Pflanzen neben ihnen durcheinander, und heraus trat ein 1,20 großer Biologischer im Overall. Seine Haut hatte einen leuchtend smaragdgrünen Farbton, und 30% seiner Größe nahm seine Stirn ein. Er besaß große schwarze Augen und zwei Antennen darüber. Er wiegte eine Pflanze in seinen behandschuhten Händen. Was auch immer dies sein mochte, es atmete überraschend laut für eine Pflanze. Er lächelte mit seinem sehr kleinen Mund.
»Sie müssen also dieser Mac Megaton sein, von dem ich schon so viel gehört habe.«
»Wenn ich muss«, stimmte ich zu. »Und lassen Sie mich raten, Sie müssen Green Man sein.« Er tippte sich mit einem Finger an die Stelle, wo er eine Nase hätte haben sollen, aber keine hatte. Ich verstand die Geste trotzdem.
»Sie können mich Ebner nennen«,
sagte Green Man.
»Ich muss Ihnen sagen, Mac, ich bin beeindruckt. Zuerst finden Sie Tony Ringo in... Wie lange hat das gedauert, Gray?«
11 Stunden, Boss.«
10 Stunden, 44 Minuten, 6 Sekunden, korrigierte ich. Mehr oder weniger.
Greenman grinste. Das war bei seinem kleinen Mund schwer auszumachen.
Sehen Sie, das mag ich an meinen Leuten. Präzision. Ein Auge fürs Detail. Aber was mich wirklich beeindruckt, ist, dass Sie meinen Namen kennen.
War nicht schwer zu erraten, sagte ich.
Trotzdem kennen ihn nicht viele Leute. Sie scheinen ein bemerkenswert guter Detektiv zu sein. Für einen Robo, der seinen Lebensunterhalt mit Taxifahren verdient.
Ich bin eine vielseitige Einheit, antwortete ich. Er setzte die Pflanze in eine Schicht Erde. Die atmende blaue Pflanze krabbelte zu einem gemütlichen Fleckchen hinüber und grub ihre Wurzeln ein. Greenman streichelte ihre Blätter. Die Pflanze schnurrte.
Und was wollen Sie, Mac? Geld nehme ich an. Alle wollen Geld.
Ich nehme auch Geld.
Sehen Sie zu, dass Mac eine gerechte Bezahlung für seine Dienste bekommt. Wirf noch einen Bonus für Pünktlichkeit dazu und vielleicht sollte ich darüber nachdenken, Mac auf die Gehaltsliste zu setzen,
sagte Greenman.
Ich weiß nicht, Boss,
sagte Gray.
Chauffeurautomatische kosten inzwischen nicht mehr viel.
Knuckles piepste mit einem schrillen Widerspruch. Es war eine sichere Annahme, dass mich Greenmans Schlägertypen nicht besonders mochten.
Natürlich ist Geld nicht der wahre Grund, warum Sie jetzt hier sind, nicht wahr, Mac?
Fragte Greenman. Nein, aber ich habe eine Stromrechnung zu zahlen.
Und mit welchem anderen persönlichen Anliegen kann ich Ihnen helfen?
Ich will wissen, für wen Ringo arbeitet.
Genau wie ich, Mac. Genau wie ich.
Sie wissen es nicht?
Bis vor ein paar Tagen hätte ich gesagt, er sei mein Angestellter. Offenbar habe ich mich da geirrt.
Greenman runzelte die Stirn.
Jedenfalls habe ich Vorkehrungen für ein Gespräch mit Ringo und seinen Kameraden getroffen und Sie dürfen gern dabei sein.
Gray stand auf.
Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, Boss.
Woher wissen Sie, dass wir diesem Robo trauen können? Knuckles piepste zustimmend.
Kommen Sie schon, Gray. Ohne Macs Dienste hätten wir Ringo noch gar nicht in unserem Gewahrsam.
Gray schnaubte, sagte aber nichts. Greenman tippte auf einen Knopf auf seinem staubigen Overall und er verwandelte sich in einen faltenfreien olivgrünen Anzug, inklusive einer dunkelgrünen Krawatte mit vollendetem Windsorknoten. So einen hätte ich auch brauchen können. Der ganze Staub war fort, die Hose hatte eine frische Bügelfalte und die Ärmel zierten außerdem glänzende Manschettenknöpfe.
Wollen wir, meine Herren?
Nach Ihnen, Boss,
sagte Gray. Wir gingen einen weiteren Flur entlang. Greenman lief voraus, dann Gray, dann ich und Knuckles stampfte direkt hinter mir. Sie hielten Ringo in einem makellos weißen Raum mit makellos weißen Lichtern auf einem einzelnen, makellos weißen Stuhl fest. Ringo sah ängstlich aus. Sehr ängstlich. Er war immer ein bisschen prügelwillig, hatte auch immer diesen Ausdruck im Gesicht, der sagte, er sei durchaus bereit, einen Streit anzufangen. Jetzt wirkte er verängstigt, schwitzte und weinte und hielt seinen gebrochenen Arm dicht am Körper. Ich war ein wenig überrascht, dass er nicht noch zerzauster aussah als der traurige Zustand, in dem er angekommen war. Es war aber noch eine Menge Zeit, ihn zu bearbeiten. Zum Kuckuck. Vielleicht wollte Greenman selbst ein paar Klapse anbringen. Irgendwie bezweifelte ich es. Nicht, weil Greenman so ein kleiner Kerl war. Abner Greenman war eindeutig ein Mann, der das Sagen hatte. Und Tony Ringo war ein Loser, von der Natur geschaffen, um von allen und jedem herumgeschubst zu werden. Er tat mir leid. Nein, Greenman war nicht der Typ, der jemanden herumschubste. Zumindest war das mein Eindruck. Ich konnte mich allerdings irren, weil Ringo zitterte. Und er starrte jetzt nicht mich oder Knuckles oder Gray an, sondern den kleinen Abner Greenman.
Hallo, Tony,
sagte Greenman.
Hallo, Mr. Greenman, Sir.
Tonys Stimme bebte.
Es tut mir leid. Sie haben mich gezwungen. Es tut mir leid.
Greenman umrundete Ringo. Er stieg mit jedem Schritt ein paar Millimeter in die Luft, als ginge er auf einer unsichtbaren Treppe. Als er hoch genug war, glättete er Ringos Kragen.
Schau dich an, junger Mann. So eine Unordnung.
Greenmans Antennen zuckten. Die Tür öffnete sich und eine Krankenschwester betrat den Raum. Sie war blauhäutig, üppig, mit Brüsten, die Gefahr liefen, aus ihrer tief ausgeschnittenen Uniform zu quellen, an deren Vorschriftsmäßigkeit ich meine Zweifel hatte. Und ihr Gesicht war wie für Filme gemacht. Monsterfilme. Diese Art, wo irgendein Ding mit sechs Augen und einem Fischmund Teenagern die Gehirne aussaugt. Ihre Stimme war sanft wie gezacktes Glas.
»So, das wird nur ganz kurz wehtun, Herzchen.«
Die Schwester injizierte etwas in Ringos gebrochenen Arm. Er zuckte zusammen. Sein Arm machte 12 Sekunden lang komisch knackende Geräusche. Dann, rums, streckte er sich wie neu.
»Danke, Schwester.«
Greenman tätschelte ihr freundlich den Hintern.
»Sie schlimmer.«
Sie kicherte. Oder gurgelte. Sie fuhr sich auf eine Art mit ihrer grünen Zunge um ihren Saugmund, von der ich annahm, sie sei einladend gemeint, und kniff ihn in seine winzigen Wangen, bevor sie ihre Hüften aus dem Weg in eine Ecke schwang. Greenman wandte seine Aufmerksamkeit wieder Ringo zu.
»So, ist das jetzt besser?«
»Ja, Sir, Mr. Greenman.«
»Gut, denn ich bin der Meinung, Schmerz lenkt bei der Testperson vom Extraktionsprozess ab.«
Ringo wurde blass.
»Sie müssen das nicht tun, Mr. Greenman. Das müssen Sie nicht. Ich werde Ihnen alles sagen, alles, was Sie wissen wollen.«
»Ich weiß, dass du das tun wirst, Tony. Jedes Detail.«
Die Schwester tänzelte herbei. Sie ließ eine Blechhaube mit zwei Antennen auf Ringos Schädel fallen.
»Ich empfehle Ihnen, gut aufzupassen, Mr. Megaton«,
sagte Greenman.
»Sie werden etwas erleben, das wenige je gesehen haben.«
Ringo begann zu schwafeln, aber er hielt nicht lange durch. Die Schwester pumpte eine weitere Injektion in ihn hinein und er wurde schlaff.
»Das Gerät fungiert als Kanal. Das Talent habe jedoch ich. Es ist eher wie ein Buch zu lesen.«
Greenman legte seine Hände auf die Kappe. Seine Augen glühten schwarz. »Ich kann ihn nicht beschreiben, wie. Ich habe es gescannt und kann es dennoch nicht erklären.« Die Kappe leuchtete auf und Ströme von Elektrizität liefen die Antennen hinauf. Ringo stöhnte. Er wand sich und hatte Schaum vor dem Mund. Es dauerte nicht lange, 20 Sekunden. Falls Ringos Geist ein Buch war, so war es ein kurzes. Als Greenman fertig war, saß Ringo da, starrte ins Leere und sabberte. Die Lippen klappten, doch es kam kein Ton heraus.
»Wird er wieder?«,
fragte ich. Ich mochte Ringo nicht, aber ich war mir nicht sicher, dass irgendwer es verdiente, so zu enden.
»Oh, leider nicht«,
sagte Greenman.
»Der Prozess ist furchtbar traumatisch. Die meisten Psychen halten dem nicht stand. Es ist so ähnlich wie ein Buch zu verbrennen, während man es liest.«
Die Schwester reichte ihm ein Taschentuch und er wischte sich die Hände ab.
»Die schlechte Nachricht ist, dass er sehr wenig wusste. Ich könnte etwas Nützliches extrahieren, aber nicht die Informationen, die Sie suchten.«
»Und ich soll Sie beim Wort nehmen?«
»Um ganz ehrlich zu sein, Mr. Megaton, ich sehe nicht, dass Sie eine andere Wahl haben.«
Knuckles umklammerte meine Schulter. Da waren wir also wieder. Knuckles, Gray und ich. Ich hatte Kampfstrategien gegen Knuckles ausgearbeitet und war sicher, ich konnte ihn schaffen. Doch ich hatte noch nicht ausgerechnet, wie ich Gray umgehen konnte. Und Greenman war eine unbekannte Größe.
»Kein Grund für Gewalt, Mark 3.
Greenmans Augen blitzten golden auf, seine Antennen streckten sich. Ich schwebte über dem Boden.
»Mr. Megaton wird ganz ruhig gehen, nicht wahr, Mac?«
Es ist komisch. Man gewöhnt sich daran, der härteste Robo im Raum zu sein, und dann stellt man plötzlich fest, dass man den kürzeren zieht. Ich hatte eine statistisch günstige Chance gegen Knuckles, aber Grays Elektrokinese und Greenmans Telekinese brachten mich in Schwierigkeiten. Also gab ich klein bei. Es war die logische Reaktion. Für eine Maschine ergab es durchaus Sinn, aber es störte mich trotzdem irgendwo tief in meiner künstlichen Seele.
»Natürlich, Abner, natürlich!«
Er löste seinen telekinetischen Griff und senkte mich sanft auf den Boden.
»Begleiten Sie Mr. Megaton bitte hinaus, Gray.«
»Aber Boss«,
begann Gray. Greenman brachte ihn mit einem festen Blick zum Schweigen.
»Klare Sache, Mr. Greenman«,
sagte Gray. Und er meinte es ernst. Es beleidigte mich fast, aber ich rechnete mir aus, dass Greenman hier der gefährlichste Typ war, in welchem Raum er sich auch immer befand. Wer wusste, welche weiteren seltsamen mentalen Kräfte er in diesem riesigen Hirn mobilisieren mochte? Ich nicht, und ich hatte auch keine Lust, es herauszufinden. Die Schwester schlenderte herbei und streichelte Greenmans Antennen. Er ließ seine Hand über ihre Netzstrümpfe gleiten. Sie machte wieder dieses gurgelnde Geräusch, und sie verließen zusammen den Raum. Ich warf einen letzten Scan auf Tony Ringo, der jetzt nichts weiter als ein Fleischsack war. Welche Information er auch immer gehabt hatte, sie war jetzt weggewischt. Und ich hatte nichts mehr, womit ich weitermachen konnte. Gray und Knuckles eskortierten mich zurück zu der Condor. Keiner von uns sagte ein Wort. Ich stieg ungefragt hinten ein und Knuckles sprang herein und setzte sich neben mich. Die Fenster wurden schwarz. Das Rotorcar hob ab und ich war wieder unterwegs, auf einer dieser gewundenen, zeitraubenden Reisen. Der Rücksitz war für zwei große Roboter recht eng und Knuckles achtete nicht auf meinen persönlichen Freiraum. Er war nah genug, um Öl auf meinen Anzugkragen zu tropfen.
Nehme nicht an, du willst mir meinen Hut wiedergeben?« fragte ich beiläufig. Er piepte, schrill und humorlos. Es ist immer etwas seltsam für mich, neben einem anderen Roboter zu sitzen, der sich nicht für den Bürgerstatus qualifiziert hat. Hier saß ich nun mit all den Rechten eines biologischen Bürgers, na gut, zumindest mit den meisten davon, während Knuckles im Grunde als wandelnder Kühlschrank betrachtet wurde. Die Condor setzte schließlich in einer Seitengasse auf. Ich berechnete meine Position nach dem Horizont. Es half mir nicht viel, Greenman zu finden. Er konnte sich in dieser Stadt an 100 Orten verstecken. »Haben Sie ein Taschentuch?« fragte ich Gray, als ich aus dem Rotorcar stieg. »Ihr Junge hier verliert Öl.« Knuckles krallte eine Hand um meine Schulter. Das war ein Fehler. Ich schnappte ihn am Kopf, trat ihm das linke Bein unter dem Körper weg und schob. Er fiel hin. Dabei schnappte ich ihm geschickt den Bowler vom Kopf. Es war ein beeindruckender Zug. Nicht der Stoß. Den Hut nicht in meiner klobigen Pranke zu zerquetschen, war die eigentliche Leistung. Vielleicht verbesserte sich endlich auch meine Feinmotorik. Ich staubte den Hut vorsichtig ab, während Knuckles sich abmühte, wieder auf die Beine zu kommen. Es war kein schöner Anblick.
»Das reicht«, sagte Gray.
Er griff in seinen Anzug und zog einen dicken Umschlag heraus, den er mir reichte.
»Schön groß von Mr. Greenman. Ich rate dir, ein neues Apartment zu suchen, wieder Taxi zu fahren und das Ganze hier zu vergessen.«
Der Umschlag war voller Cash. Nicht schlecht für meinen ersten Arbeitstag als Detektiv. Ich konnte nur hoffen, der nächste Tag würde genauso lukrativ werden. Ich hatte versucht, Julie und die Kinder zu finden, und ich war tatsächlich näher herangekommen, als ich erwartet hatte, was aber überhaupt nicht besonders dicht war. Tony Ringo war jetzt fort, und ich hatte keine Möglichkeit, Abner Greenman zu finden. Da waren aber noch die anderen beiden Schlägertypen, Hasenscharte und Kuppelkopf. Ich hatte keine Chance bekommen, mit ihnen zu sprechen, und inzwischen waren ihre Gehirne vermutlich auch geleert. Aber ich gab noch nicht auf. Das Bargeld in meiner Tasche, auch wenn ich mir noch nicht die Mühe gemacht hatte, es zu zählen, reichte aus, um zumindest ein paar Wochen lang meine Stromrechnung zu zahlen. Frei von der Bürde einer täglichen Arbeit konnte ich meinen Job vergessen und weitersuchen. Dieses Ziel weiter zu verfolgen, würde mich fast mit Gewissheit zurück zu einer Konfrontation mit Greenmans Schlägern führen. Solange mich Gray am An-Ausschalter hatte, war ich deutlich im Nachteil. Mein eigenes Diagnoseprogramm hatte rein gar nichts in meinem elektronischen Gehirn gefunden. Ich hatte keine Wahl. Ich brauchte einen Experten. Meine Seelenklempnerin war nicht besonders glücklich, mich an ihrer Wohnungstür zu finden. Dies schrieb ich der späten Uhrzeit zu. Sie zog ihren Flanellmorgenrock zurecht.
»Wie sind Sie an diese Adresse gekommen?« fragte Doc Mujahid.
»Telefonbuch«, antwortete ich.
»Wissen Sie, wie spät es ist?«
»Ich weiß immer, wie spät es ist, Doc.« Ein neugieriges Lächeln ging über ihr Gesicht.
»War das ein Witz, Mac?«
»Vielleicht.« Ich zuckte die Achseln. »Selbst ich bin mir nicht immer sicher.« Der beinahe Witz genügte, um das Interesse des Docs zu wecken, aber sie trat noch nicht beiseite. »Ich weiß, es ist spät«, sagte ich, »und ich weiß auch, Sie wollen nicht, dass Patienten Sie außerhalb der Praxis behelligen, aber...«
»Eigentlich, Mac, ist dies das erste Mal, dass jemals ein Patient vor meiner Wohnung gestanden hat.«
Das ergab Sinn. Wie viele Notfälle konnten im Patientenverzeichnis einer kybernetischen Psychologin schon auftauchen? Roboter waren normalerweise höflich genug, auf die Öffnungszeiten zu warten.
»Hübscher Anzug, Mac.«
Sie führte mich in ihr Wohnzimmer und entschuldigte sich, um Kaffee zu machen. Der Doc hatte eine hübsche Wohnung. Sie war nicht so hübsch wie die von Lucia, aber auch nicht allzu schäbig. Das Wohnzimmer war groß genug für ein Sofa und ein paar Bücherregale. Doc Mujahid kam mit ihrem Kaffee zurück.
»Warum sind Sie hier, Mac?«
»Ich brauche Hilfe. Ich muss mein elektronisches Gehirn überprüfen. Da drin ist etwas.« Ich tippte mir auf den Bauch.
»Etwas, was man entfernen muss.«
Sie hob eine Augenbraue.
»Eine Korruption?«
»Ja.«
»Und wie kommen Sie darauf? Haben Ihre Fehlersuchfunktionen nichts gefunden?«
»Nein, nichts gefunden.«
»Haben Sie sich eigenartig verhalten?«
»Irgendwie schon.«
»Und wie?«
»Ich kann es nicht erklären, Doc. Sie müssen nachsehen, es finden und entfernen.
Dann kann ich es erklären. Der Doc musterte mich ruhig.
Ich würde Sie nicht damit belästigen, wenn es nicht wichtig wäre.
Folgen Sie mir, Mac.
Sie führte mich in einen weiteren Raum, der von einem großen schwarzen Plastikschreibtisch und einer ganzen Reihe blinkender Konsolen eingenommen wurde. Die Möbel beanspruchten fast den gesamten Raum und ich nahm 66% des Rests ein. Der Doc musste sich an ihren Schreibtisch setzen, um in den Raum zu passen. Sie drückte einen Knopf. Die Maschinen kamen summend in Gang. Ein Monitor ging knisternd an.
»Was ist das?«, fragte ich.
»Das ist ein Computer«, antwortete sie.
»In Ihrer Wohnung?«
»Eines Tages wird jede Wohnung einen haben, vielleicht mehr als einen.«
»Sicher doch, Doc.«
Sie öffnete eine Schublade, blätterte eine Sammlung Datenröhren durch und zog eine mit der Aufschrift »Persönlichkeitsentschlüsselungsprogramm« heraus, schob sie in einen Schlitz auf dem Schreibtisch und ließ sie mit einer Drehung einrasten. Die Computer schienen das zu mögen, denn sie begannen eine Menge Pieps- und Surrgeräusche zu machen. Sie reichte mir eine Buchse.
»Stecken Sie sich ein, Mac. Ich nehme nicht an, dass Sie mir sagen können, wonach ich suche.«
»Wünschte, ich könnte es, Doc.«
»Also ein Mysterium«, sagte sie. »Na gut, sehen wir mal, was wir hier haben.«
Sie drückte ein paar Knöpfe und mein digitales Bewusstsein strömte über ihre Monitore. Sie wandte den Blick 3 ganze Minuten lang nicht davon ab, lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück und trommelte mit den Fingern auf ihren Schreibtisch. Manchmal drückte sie ein paar Tasten und nickte.
»Also, Mac, gibt es etwas, worüber Sie gern sprechen wollen, während wir warten?«
»Nein, Doc, alles in Ordnung.«
»Nichts?«
»Nein.«
»Nichts, was Lucia Napier betrifft?«
Ich spielte die Frage noch ein paar Mal ab, um sicherzugehen, dass ich sie richtig verstanden hatte.
»Sie rief mich heute an«, sagte Doc Mujahid, »und erwähnte, dass Sie sie besucht hätten.«
Es hätte mich nicht überraschen sollen, dass der Doc und Lucia sich kannten. Beide waren kluge Ladies, kamen vermutlich jeden Samstag zum wöchentlichen Supergenie-Tanztee zusammen.
»Sie erwähnte, Sie suchten jemanden.«
»Ja«, antwortete ich unbestimmt. »Persönliche Angelegenheit.«
»Aha.«
Ich wartete darauf, dass sie das Thema weiterverfolgen würde, aber sie ließ es fallen. Es war nicht so, dass sie Fragen stellen musste. Meine elektronische Psyche lag offen vor ihr auf den Monitoren. Sie konnte jederzeit ein paar Speicherordner öffnen und alles erfahren, was sie wissen wollte. Der Doc tat es wahrscheinlich nicht. Es widerspreche ihrem Moralkodex, hatte sie einmal erklärt.
»Sie haben ziemlichen Eindruck auf Lucia gemacht«, sagte sie.
»Sie steht einfach auf Roboter«, sagte ich.
»Glauben Sie das, Mac?«
»Es stimmt, oder nicht?«
»Und was halten Sie von ihr?«, fragte sie.
»Ich bin nicht zur Analyse hier, Doc.«
Sie drückte ein paar Knöpfe und noch mehr Daten ergossen sich über ihre Monitore.
»Zumindest nicht für diese Art von Analyse«, sagte ich. »Können wir das Thema fallen lassen?«
»Wenn Sie darauf bestehen?«
»Das tue ich. Ich bestehe darauf.«
45 Sekunden vergingen, bevor ich feststellte, dass ich meinen Vokalisierer nicht deaktiviert halten konnte.
»Es ist gar nichts. Ich bin eine Maschine. Würde zu nichts führen.«
»Haben Sie keine biologischen Freunde?«, fragte der Doc.
»Schon.«
»Und gibt es irgendeinen Grund, warum Sie nicht noch eine biologische Freundin haben sollten?«
»Nein.«
»Gibt es einen bestimmten Grund, weshalb Sie nicht mit Lucia Napier befreundet sein können?«
»Sie ist technophil«, antwortete ich. »Jedenfalls bin ich mir da ziemlich sicher.«
»Inwiefern sollte das ein Hindernis sein, Mac?«
Das war eine gute Frage und ich hatte keine gute Antwort darauf.
»Ich denke, Lucia könnte Ihnen gut tun. Sie könnte in der Lage sein, Ihnen bei Ihren Assimilierungsproblemen zu helfen.«
»Ich habe keine Assimilierungsprobleme.«
»Dennoch isolieren Sie sich fortgesetzt selbst durch Kategorisierungen. Sie bestehen zum Beispiel darauf, sich selbst eine Maschine zu nennen.«
»Ich bin eine Maschine.«
»Ja, das sind Sie, aber Sie sind auch ein intelligentes Wesen.«
»Ich bestehe nur aus Codes, Doc.«
Ich deutete auf den Monitor.
»Einsen und Nullen, das ist alles.«
»Mac, wenn Sie ein menschliches Gehirn entnehmen und öffnen würden, wissen Sie, was Sie dann fänden?«
»Pampe.«
»Genau. Das Bewusstsein, die Persönlichkeit, die Träume, Wünsche und Phobien sind alle da in dieser Pampe. aber letztlich ist es nur ein großer Haufen Fett.
Der Computer des Docs machte leise Ping und sie tippte los.
Was gefunden, Doc?
Interessant. Da scheint ein fremder Code mit ihren Verhaltensroutinen vermischt zu sein. Ist es das, was Sie suchen?
Vielleicht, sagte ich, obwohl ich sehr genau wusste, dass es das sein musste.
Können Sie es bereinigen?
Sie beugte sich zu den Monitoren vor.
Es ist zwar da, aber ich habe nie so etwas gesehen,
sagte sie.
Es ist ein Wurm, aber er ist geteilt und auf verschiedene Ordner verteilt. Er dürfte keinen großen Einfluss haben.
Er tut etwas, Doc. Glauben Sie mir.
Sie zuckte die Achseln.
Ich kann ihn nicht entfernen, nicht ohne das Risiko, Ihre Kernprogrammierung zu beschädigen.
Ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen, sagte ich.
Ich nicht.
Sie drückte ein paar Knöpfe.
Ich habe aber eine gute Nachricht für Sie. Ihre Wartungsprotokolle scheinen ihn selbst zu entfernen. Eine wirklich faszinierende Entwicklung. Ich denke, mit genug Zeit werden Sie die Korruption selbst bereinigen.
Wie lange dauert das?
Das weiß ich nicht.
Na gut. Danke, Doc.
Ich setzte meinen Hut wieder auf und versuchte, nicht enttäuscht zu klingen.
Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Sie hielt den Blick auf den Bildschirm gerichtet, vertieft in die neuen Daten. Sie verlor sich in einem Meer von binären Codes.
Ich finde selbst hinaus, sagte ich.
Sie drehte ihren Kopf um ein paar Grad, sodass sie weiterhin auf den Bildschirm sehen, mir aber gleichzeitig einen Blick zuwerfen konnte.
Mac, ich habe ernst gemeint, was ich über Lucia sagte. Ich habe einige deutliche Verbesserungen in ihren Sozialisationsfunktionen bemerkt. Was auch immer Sie tun, ich empfehle Ihnen, es fortzusetzen. Ich denke, Sie könnten kurz vor einem Durchbruch stehen.
Es piepte und sie nickte sehr langsam.
Faszinierend!
Ja, Doc, tolle Sache, da bin ich sicher. Aber ich muss los.
Dann verdrückte ich mich, bevor sie auf die geniale Idee kam, mich an ihre Computer anzuschließen und genauer in mein digitales Unterbewusstsein zu schauen. Ich brauchte eine Neuladung. Der Akku, mit dem mich die Stadt ausgestattet hatte, reichte für ungefähr 26 Stunden, abhängig von meinem Aktivitätsgrad. Aber mit Gangstern und intelligenten Damen aneinander zu geraten, hatte den Saft schneller als normal verbrannt. Ich hatte immer noch 3 Stunden übrig. Aber mit weniger als 5 in Reserve lief ich nicht gern. Außerdem konnte ich ein bisschen Zeit zum Neuübersetzen und Defragmentieren gebrauchen. Ich hoffte, nach einer guten nächtlichen Nachladung würde ich wissen, was als nächstes zu tun war. Ich schob meinen Ladezyklus noch 1 Stunde auf, lang genug, um Lucia Napier einen Besuch abzustatten. Proton Towers war in den frühen Morgenstunden ein paar funkelnder Säulen, glänzende Leuchttürme, umkreist von den allgegenwärtig fliegenden Geschützdrohnen. Dennis, der Portier, war fort, aber es gab jetzt einen anderen Portier, der in jeder Hinsicht fast identisch war. Dieselbe Nase, dieselben Augen, derselbe ständig lächelnde Mund und das muntere Auftreten. Entweder hatte sein Fehlen von charakteristischen Zügen meine Gesichtserkennung durcheinandergebracht, oder er war Dennis' Zwillingsbruder. Oder ein Klon. Das war jedoch unwahrscheinlich, denn bisher waren alle lebensfähigen Klone kahlköpfige Albinos mit einer Neigung, rückwärts zu sprechen. Trotz der späten Stunde wusste ich, dass beinahe Dennis mich einlassen würde. Ich hatte vorher angerufen und Lucia hatte mir versichert, ich hätte die Erlaubnis, sie jederzeit zu besuchen, Tag und Nacht, geplant oder spontan. Außerdem hatte sie gesagt, ich müsse einfach heute Abend vorbeikommen. Ich trat aus der Gondel in das Penthouse. Humboldt begrüßte mich in einem brandneuen Gehäuse und einem frisch gebügelten, cremefarbenen Smoking.
»Yo, Mac!«
sagte der Butler automatische.
»Humboldt, gut, Sie wieder funktionsfähig zu sehen,« antwortete ich.
»Einen guten automatischen kriegt man nicht so schnell klein. Hier entlang!«
Er führte mich ins Wohnzimmer und die geheime Treppe hinab in Lucias Labor. Sie war fleißig gewesen. Die Teleportationsscheibe war in einen Wust von Einzelteilen verstreut. Mit einer Pinzette hielt sie etwas unter ein Vergrößerungsglas.
»Was haben Sie getan, Lucia?« fragte ich.
»Ich habe sie zerlegt. Wie hätte ich sie sonst untersuchen sollen?«
Ohne aufzusehen, bedeutete sie mir, herüberzukommen.
»Du musst dir das hier ansehen. Es ist einfach delikat.«
Sie trat beiseite, damit ich das Vergrößerungsglas benutzen konnte, aber ich brauchte es gar nicht. Ich fokussierte mit meinen Optiken und scannte das, was auch immer.
Ja, und? Ist das nicht unglaublich?
Unglaublich, stimmte ich zu. Was tut es?
Ich habe absolut keine Ahnung, nicht die leiseste Vorstellung.
Sie legte es ab und machte eine ausholende Geste über das Durcheinander hinweg.
Ich verstehe kaum etwas davon.
Sie lachte.
Kapierst du es nicht, Mac? Ich habe immer alles verstanden. Alles.
Sie beugte sich wieder über das zerlegte Ding und begann, die Stücke herumzuschieben. Können Sie es wieder zusammensetzen? Fragte ich.
Oh, klar, kein Problem. Ich habe mir Notizen gemacht.
Sie hielt eine Handvoll Blätter mit gekritzelter Handschrift hoch.
Du sagst, es ist ein Materietransmitter?
Fragte sie.
Ja. Oh, aber das ist es gar nicht. Es ist eher ein Materieschieber. Dieses Teil hier ist eine Art interdimensionaler Kanal. Und dieses Teil schafft ein Stasisfeld.
Ich dachte, Sie hätten gesagt, Sie verstehen es nicht.
Ach, sei nicht dumm, Mac. Natürlich verstehe ich es. Nur nicht ganz so gut, wie ich alles andere verstehe. Die Technologie ist fortschrittlich, prototypisch. Außer, dass es kein Prototyp ist. Es ist massenproduziert. Jemand hat eine Fabrik, die diese Dinger ausspuckt. Und er teilt nicht.
Manche Leute teilen nicht gern, sagte ich. Sie runzelte die Stirn.
Idioten. Aber ich nehme an, du hast recht. Es würde die Selbstzerstörungsvorrichtung erklären, die ich deaktivieren musste. Und die zwei Zielsuche-Signaltransmitter. Und den Fernrufmechanismus.
Zwei Zielsuche-Signaltransmitter?
Oh ja, jemand hat sich große Mühe gegeben, damit das hier nicht in die falschen Hände fällt. Weiß nicht, warum sie das für nötig hielten. Die Technologie kann man nicht reproduzieren. Und es ist für einen spezifischen Benutzer kodiert. Jeder andere, der versucht es zu benutzen, bekommt seine Moleküle frittiert.
Können Sie den Code ändern? Fragte ich.
Vielleicht, aber es wird eine Weile dauern, die Verschlüsselung zu knacken.
Wie lange?
Ungefähr 6 Monate.
Das ist zu lang.
Nun, ich glaube, dann habe ich gute Neuigkeiten für dich, Mac, denn ich bin ziemlich sicher, dass ich die Kodierung nur ändern müsste, wenn der geplante Benutzer ein biologischer ist. Ein Roboter sollte kein großes Problem bedeuten.
Ich kann es benutzen? Sie zuckte die Achseln.
Vielleicht. Da ist immer noch die Frage der ungleichen Masseninversionsquotienten. Du könntest dabei ein paar Teile verlieren. Außerdem kann das Gerät seine Fracht nur zu einer vorher bestimmten Empfängereinheit transportieren. Und ich weiß nicht, wo das ist. Könnte überall sein. Könnte, soweit ich weiß, auch der Mond sein.
Meine Differenzmaschine ging die Was-Wenns durch. Letztlich wählte sie den feigen Weg und sagte, es gäbe zu viele Variablen für irgendwelche realistischen Chancen, was die Benutzung des Geräts anginge.
»Setzen Sie es wieder zusammen«, sagte ich.
»Ich dachte mir schon, dass du so etwas sagen würdest.«
Sie schob sich vom Tisch weg und gähnte.
»Aber das wird bis morgen warten müssen, mein Großer.«
Sie sank in sich zusammen.
»Ich bin fix und fertig.«
»Ich könnte auch eine Nachladung gebrauchen«, stimmte ich zu. »Dann komme ich morgen wieder.« Lucia hüpfte herüber und nahm meine Hand.
»Ach, Mac, sei nicht dumm. Du solltest die Nacht hier verbringen.«
»Ich will nicht zur Last fallen.«
»Ach, überhaupt kein Problem, mein lieber Junge.«
Sie zog mich am Arm, aber ich rührte mich nicht.
»Ach, Mac, bin ich wirklich so furchteinflößend?«
Lucia stand vor mir. Sie war 103 Pfund matschiges Protoplasma, das ich ohne mit der Optik zu zucken zerquetschen konnte. Falls meine Optiken überhaupt zucken konnten. Sie jagte mir eine Heidenangst ein. Keine Ahnung warum, aber so war es.
»Ich werde brav sein«,
sie lockerte meine Krawatte.
»Ich versprech's.«
Mir fiel kein guter Grund ein, nicht zu bleiben, also gab ich auf, obwohl ich es besser wusste. Lucia ging, um sich für die Nacht umzuziehen, und Humboldt zeigte mir, wo ich mich aufladen konnte.
»Die beste Steckdose im Haus«, versicherte er mir. »Wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen, Mac, ich muss der Lady die Wanne füllen.«
Ich steckte mich ein, trat aber noch nicht ganz in meinen Ladezyklus ein. Ich hatte davon gehört, dass Biologischen zu viel im Kopf herumging, um einschlafen zu können, aber als Robo hätte ich das Problem nicht haben dürfen. Vielleicht war ich menschlicher, als ich zugeben wollte. Und offen gesagt, mir gefiel das nicht. Ich verbrachte 7 Minuten damit, aus dem Penthouse-Fenster auf die kreisenden Geschützdrohnen zu starren, auf die Lichter der Stadt unter mir und die monumentalen Wolkenkratzer. Ich scannte Lucias Spiegelbild in der Glasscheibe, als sie hinter mich trat. Halb hatte ich erwartet, dass sie ein durchsichtiges Nachthemd überziehen würde, aber sie trug einen blauen Pyjama.
»Ich dachte, du wärst inzwischen offline.«
Sie trat neben mich und wir bewunderten 70 Sekunden lang die Aussicht.
»Du machst dir Sorgen um sie, nicht?«
fragte sie.
»Um deine Freunde?«
»Ja.«
»Ihnen geht's gut, Mac, und du wirst sie finden.«
Sie hob meine Hand und presste ihre Wange gegen meinen Handrücken. Es war kaum ein Säuseln auf meinem sensorischen Netz, aber irgendwie fühlte es sich beruhigend an.
»Ruh dich ein bisschen aus. Morgen wirst du dich funktionaler fühlen.«
Sie küsste meinen Handrücken.
»Gute Nacht, Mac.«
Sie war halb durch den Raum, als ich meinen blödsinnigen Vokalisierer aktivieren musste. »Lucia, ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen, aber Sie wissen, dass das nirgendwo hinführen kann.«
»Was kann nirgendwo hinführen?«
»Diese Sache. Diese Sache zwischen uns.«
»Welche Sache?«
fragte sie, aber ich konnte an ihrem leichten Lächeln erkennen, dass sie genau wusste, wovon ich sprach. »Es ist nichts Persönliches«, sagte ich. »Es ist nur logisch.«
»Mac, ich glaube, du hast einen falschen Eindruck gewonnen«, sagte sie. »Du bist ein toller Kerl, wirklich, aber...«
»Ich bin kein Kerl.«
»Ja, ja, Roboter, ich hab's kapiert, Mac. Als ob ich das vergessen würde.«
Sie schnaubte.
»Als würdest du es mich je vergessen lassen. Als würdest du das überhaupt jemanden jemals vergessen lassen.«
»Tut mir leid.« Ich wusste nicht, warum ich mich entschuldigte.
»Vergiss es, Mac. Vergiss die ganze Sache.«
Plötzlich fühlte ich mich wie ein Blödmann. In einer Sechstelsekunde von verwirrt zu Idiot. Konnte nicht analysieren, warum, aber ich musste etwas falsch gemacht haben. »Lucia!« Sie verließ den Raum, stürmte zwar nicht direkt hinaus, aber es kam dem nahe.
»Sie können wirklich gut mit Leuten umgehen«, sagte Humboldt.
»Konstruktionsfehler«, sagte ich. »Ich verstehe biologisch einfach nicht.«
»Was gibt's da zu verstehen? So kompliziert sind die doch nicht, Mann. Nehmen Sie zum Beispiel den Boss. Sie spielt gern das sorglose, lockere, verwöhnte, reiche Mädchen. Aber sie hat genug davon. Sie hat's nur so lange gemacht, dass sie nicht mehr weiß, wie sie damit aufhören soll. Und sie wünscht sich wirklich einen Freund, Mac.«
»Sie hat sie?« sagte ich.
»Das zählt nicht. Ich bin programmiert, sie zu mögen. Sie könnte eine totale Zicke sein und ich würde immer noch denken, sie sei die Größte. Ich schätze, die Lady hoffte, sie wären anders.«
Er hatte recht. Lucia hatte mir nur geholfen und ich hatte den Gefallen erwidert, indem ich sie wegstieß. Kein Wunder, dass ich nicht viele Freunde hatte.
»Entschuldigen Sie mich, Humboldt.«
Ich ging zu Lucias Zimmer. Die Tür war geschlossen, aber als ich klopfen wollte, glitt sie auf. Lucia sah finster zu mir herauf.
»Was ist denn jetzt noch, Mac?«
»Es tut mir leid.« Lustig, wie ein paar kleine Worte so einen unmittelbaren und merklichen Effekt haben konnten. Lucia lächelte. Nicht nur ihr Mund, sondern ihr ganzes Gesicht lächelte. Vor allem ihre Augen. Zum ersten Mal wünschte ich, ich hätte einen Mund, um zurückzulächeln. Dann umarmte sie mich.
»So, ich glaube, wir schlafen jetzt besser«, sagte sie. »Morgen haben wir einen großen Tag vor uns. Gute Nacht, Mac.«
»Gute Nacht, Lucia.« Die Tür glitt zu. Ich drehte mich um und rannte beinahe Humboldt um.
»Sehen Sie, Mac? Hab Ihnen doch gesagt, dass biologische gar nicht so kompliziert sind.«
»Wer hat Sie denn so weise programmiert?« Er rückte seinen Kragen gerade und glättete ihn.
»Hey, nur weil ich nicht so eine schicke, rote Lackierung habe wie Sie, bin ich noch lang keine komplette Drohne.«
Biologische dachten, weil die Big Brains keinen Weg gefunden hatten, ihr Gedächtnis auf einen Monitor herunterzuladen, sei es irgendwie magischer als die Art, wie wir Roboter lernten. Da hatten sie recht. Das menschliche Gedächtnis war magisch, beeinflusst von persönlichen Erfahrungen, neu formbar durch jede Erinnerung. Es taugte nicht viel. Wir Roboter speichern ab. Jede Wiederabspielung ist dieselbe. Ich könnte Ihnen sagen, wann ich Lucia das letzte Mal lächeln sah. Letzte Nacht, 14 Minuten nach 3. Die Raumtemperatur, als ich dieses Lächeln sah, 22,22 Grad Celsius, und die Anzahl der Haarsträhnen, die ihr übers linke Auge gefallen waren, während sie es tat, 3 oder 4. Ich habe gute Optiken, aber selbst da gibt es Grenzen. Ich will nicht behaupten, dass das menschliche Gehirn schlechte Hardware ist. Was ihnen an Genauigkeit fehlt, gleichen sie mit Fantasie und Intuition aus. Die Big Brains hatten das bei Robotern noch nicht perfektioniert. Wir konnten lernen. Wir konnten uns Dinge ausrechnen. Wir konnten Probleme lösen. Wir konnten sogar Schlussfolgern. Es dauerte nur manchmal eine Weile. Am nächsten Morgen traf es mich wie 1 Tonne Ziegelsteine. Eher wie 30 Tonnen Ziegelsteine, denn 1 Tonne würde auf meinem sensorischen Netz kaum erfasst werden. Ich hatte eine Runde Defragmentieren gebraucht, um die Fakten zu sortieren. Es war nur eine Ahnung, keine wirkliche unwiderlegbare Folgerung. Eine Theorie, die ich aus Dingen entwickelte, die ich zuvor gescannt hatte. Typen mit Kuppeln auf dem Kopf und andere mit riesigen Schädeln oder Quallen als Gesicht. Eine Krankenschwester mit einem Mund, der Augen direkt aus dem Schädel saugen konnte. Wir hatten es hier mit Aliens zu tun. Vielleicht. Man konnte es nur schwer mit Sicherheit wissen, bei dem Prozentsatz an Mutanten in der Stadt, an die sich alle gewöhnt hatten. Vielleicht waren sie nur extreme Mutationen, die sich vor der öffentlichen Überprüfung versteckten, um Verfolgung zu vermeiden. Es war eine Möglichkeit. Und sie hätte mehr Sinn ergeben, wäre da nicht dieses kleine Teleportationsding gewesen, das mir am Abend vorher in die Hände gefallen war. Auf ein paar Durchbrüche warteten alle in Empire. Zeitmaschinen, Nahrungspillen und Teleportation führten die Liste an. Falls jemand ein brauchbares Teleportationsgerät erfunden hatte, wäre es schon auf dem Markt, mit einem eingängigen kleinen Jingle im Radio und Reklameflächen überall. Der einzige Grund, warum es bisher noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt war, war der, dass jemand etwas Besseres vorhatte. Der Versuch, einen technischen Vorteil zu halten, war der stärkste Grund, den ich annehmen konnte. Also hatte ich es entweder mit einer geheimen Alien-Invasion zu tun oder mit einer Untergrundorganisation extremer Mutanten mit sehr fortschrittlicher Technik. Entweder mit einer Invasion oder mit einem Aufstand. Ich sprang wieder an. Humboldt war schon auf und in Bewegung und wedelte mit einem Staubausrotter im Raum herum. Er ließ mich höflich vorbei.
»Morgen, Mac. Die Lady ist unten.«
»Schon?«
»Sie kennen die Puppe. Sie war nicht in der Lage, sich von dem Ding fernzuhalten.«
Sie konnte nicht viel Schlaf bekommen haben. Meine Defragmentierung hatte 4 Stunden und 10 Minuten gedauert. Ich ging ins Labor und fand Lucia über den Tisch gebeugt, mitten in Remontageversuchen vor.
»Hey, Mac, es dauert ein bisschen länger, als ich dachte. In höchstens 1 bis 2 Stunden müsste ich aber fertig sein. Wie war das Nachladen?«
»Aufschlussreich. Ich glaube, ich habe ein paar Dinge verstanden.«
»Und was, Süßer?«
»Kann ich nicht sagen.«
Sie fuhr damit fort, mit einem Miniatur-Infrarotstrahl winzige Schweißnähte zu machen.
»Ach komm schon, ich kann Geheimnisse bewahren. Ich versprech's.«
»Es ist keine Frage des Vertrauens«, sagte ich. »Es ist ein Programmfehler, an dem ich arbeite.«
Ich scannte die vielen verstreuten Teile.
»Bist du sicher, dass du es wieder zusammensetzen kannst?«
»Wieder zusammensetzen? Himmel, Mac, Süßer!« Ich füge sogar noch ein paar Verbesserungen hinzu.
Lucia.
Entspann dich, Großer. Das ist mein Job. Unabhängige Technologieberatung.
Humboldt kam mit einem Telefon in der Hand die Labortreppe herunter.
Jo, Mac, Anruf für Sie. Sagt, er sei ein Cop.
Es war Sanchez. Ich dachte es mir schon. Soweit ich wusste, interessierten sich keine anderen Cops für meine Aktivitäten.
Hast du eine Minute?
Fragte er.
Ich würde dir gern ein paar Dinge zeigen.
Eigentlich bin ich im Moment ziemlich beschäftigt, Sanchez.
Das war keine Bitte, Mac.
Entweder war der Hörer laut genug, dass Lucia das Gespräch mithören konnte, oder sie stückelte sich Sanchez' Seite selbst zusammen.
Geh nur, Mac. Ich brauche dafür noch mindestens 1 oder 2 Stunden.
Ich warte unten,
sagte er.
Lass mich nicht zu lange warten.
Er hängte auf. Keine Diskussion. Mir war klar, dass er es ernst meinte. Ich mochte ein harter Robo sein, aber wenn ich weitergraben wollte, konnte es nicht schaden, Sanchez auf meiner Seite zu haben.
Ich bin in 1 Stunde wieder da, Lucia, höchstens in 2.
Bis dahin bin ich fertig, Hübscher.
Sanchez hielt Wort und wartete am Fuß der Proton Towers auf mich.
Wie hast du mich gefunden?
fragte ich.
Das ist mein Job.
Er nahm einen langen Zug von seiner Zigarette und schleuderte sie fort. Ein zweibeiniger automatischer Sauger hoppelte herüber, um sie mit mehr Enthusiasmus wegzuputzen, als selbst für eine Drohne gesund war.
Also, worum geht es, Sanchez?
Wir haben Tony Ringo gefunden.
Wir nahmen Sanchez Ambler zum Think Tank. Es war eine lausige Art der Fortbewegung. Statt Räder oder Ketten hatten Ambler 6 pneumatische Beine. Fragen Sie mich nicht, wer fand, dass das eine gute Idee sei, aber wer auch immer es war, er schaffte es, jemanden mit einer Fabrik zu überreden, ein paar tausend davon auszustoßen. Zuerst war es ein wirtschaftlicher Misserfolg gewesen, aber dann sprach es sich herum. Ambler hatten nie Pannen. Nie. Es war die Art von technischer Zuverlässigkeit, die man in der Stadt von morgen selten fand. Also kauften die Leute sie und benutzten sie ewig oder bis sie die Nase voll von ihnen hatten und sie jemand anderem verkauften. Niemand kaufte einen Ambler aus anderen als praktischen Gründen. Sanchez Ambler war noch ganz gut in Schuss. Das machte die Reise allerdings nicht im geringsten weicher. Bis wir beim Tank ankamen, hatten meine internen Gyros eine Abreibung bekommen. Ich fiel fast hin, als ich aus dem Fahrzeug stieg.
»Du kannst Gott danken, dass ich mich nie übergeben muss«, sagte ich.
»Sei nicht so ein Weichei.«
Wir betraten den Tank. Sämtliche Klingeln und Pfeifen gingen bei meiner Ankunft los, aber Sanchez wedelte den Inkompensator fort. Parker, der wach unterm Vordertor, war nicht sehr glücklich darüber. Er ließ Sanchez ein paar Verzichtserklärungen unterschreiben, in dreifacher Ausfertigung, dann holte er eine telefonische Bestätigung ein. Das Ganze dauerte so lange, dass es einfacher gewesen wäre, den Inkompensator anzubringen. Nachdem wir die Security hinter uns gebracht hatten, führte mich Sanchez zu den Aufzügen. Wir traten ein. Er zündete sich eine Zigarette an, inhalierte langsam und nachdenklich.
»Du hast nicht gefragt?«
»Was gefragt?«
»Ob Ringo am Leben ist oder nicht? Du hast nicht gefragt.«
»Ich habe es wohl einfach vermutet.«
»Sicher«,
murmelte Sanchez. Wir fuhren noch eine Weile. Wenn der Tank Levitator-Gondeln gehabt hätte, wäre dies viel weniger unangenehm gewesen.
»Du hast immer noch nicht gefragt.«
»Da wir nicht in Richtung Pathologie unterwegs sind, dachte ich mir, er sei am Leben.«
»Paff.«
»Er lebt doch, oder?« fragte ich.
»Oh, er lebt. Hängt davon ab, wie starr deine Definition von Leben ist.«
»Paff.«
»Du hast nicht gefragt, ob wir etwas aus ihm herausbekommen haben.«
»Habt ihr?«
»Nichts Verwertbares.«
Die Aufzugtüren öffneten sich, und er führte mich tiefer in meinen Lügengespinst. Es ging nicht direkt um glatte Lügen. Weggelassene Wahrheiten. Tony Ringo befand sich in seinem eigenen kleinen Extrazimmer hinter Schloss und Riegel. Schutzhaft, erklärte Sanchez. Sein gelöschtes Gehirn war ein Beweis. Sanchez gab es nicht zu, aber ich merkte, dass er besorgt war. Technisch gesehen war Ringo noch am Leben. Sein Herz pumpte immer noch Blut durch seine Adern. Seine Lungen sogen immer noch Luft ein. Seine Augen zuckten noch beim Blinken von Licht. Aber er war eine leere Hülle.
»Was ist mit ihm passiert?«
fragte ich, gezwungen, meine Scharade aufrechtzuerhalten.
»Wir wissen es nicht. Allerdings hat ihn jemand böse reingelegt, hat sein Gehirn verbrannt. Wir haben ihn von unserem forensischen Telepathen untersuchen lassen. Da drin ist nicht mehr viel übrig.«
»Also ist noch was drin?«
»Ein kleines bisschen. So ein Gehirn enthält eine Menge Informationen. Man kann nicht alles versengen. Obwohl sie verdammt nah dran waren. Aber es sind eben noch ein paar Sachen übrig. Fragmente. Ach ja, und ein Name.«
Ich fragte nicht danach, weil ich mir vorstellen konnte, welcher Name das war.
»Mac.«
»Ja?«
»Das ist der Name. Mac.«
»Alltäglicher Name«, antwortete ich. »Gab es irgendwelche Zeugen?«
Er seufzte.
»Ringo wurde als letztes in einem Jazzclub gesehen, irgend so ein Schuppen namens Goldene Diode. Das ist die Art Laden, wo Zeugen schwer zu finden sind.«
Bis jetzt hatte Ringo auf seinem Bett gelegen, sabbernd und die Lippen bewegend, als versuche er, etwas zu sagen. Plötzlich setzte er sich wie aus der Pistole geschossen auf und starrte mir direkt in die Optiken. Er öffnete den Mund und schrie rau und trillernd. Er begann gleichzeitig zu lachen und zu weinen.
»Du bist es, du bist es, du bist es!«
Dann brach er wie tot zusammen. Nur, dass er nicht tot war, und er war nicht nur eine leere Hülle. Er war etwas, das einmal ein Mensch gewesen war, und jetzt nur noch eine Handvoll wirrer Erinnerungen. Was Greenman ihm angetan hatte, war kein Mord. Es war schlimmer.
Was wird mit ihm passieren?
Wir werden versuchen, noch ein paar Informationen auszugraben. Dann, nehme ich an, schicken wir ihn in die Klinik. Ich habe so ein Gefühl, das wird ein längerer Aufenthalt.
Armer Teufel. Ein defekter Roboter bekam wenigstens die Würde einer schnellen Deaktivierung. Ringo tat mir zwar nicht wirklich leid, aber wenn ich ihn so auf der Straße gefunden hätte, hätte ich ihm den Schädel eingeschlagen und ihn von seinem Leiden erlöst.
Er scheint dich zu kennen,
sagte Sanchez. Er weiß nicht einmal, wer er selbst ist. Sind wir hier fertig, Sanchez?
Ich weiß nicht, Mac. Sind wir das?
Ich hätte ihn liebend gern in mein kleines Geheimnis einer möglichen Alien-Invasion oder einer Mutantenverschwörung eingeweiht. Falls jemand mir glauben würde, dann er. Er stand meistens hüfthoch in solchem Zeug. Ich schwieg.
Na gut, Mac. Wenn du es so willst. Komm, ich fahr dich zurück.
Bevor wir den Aufzug erreichten, holte ein uniformierter Cop Sanchez ein.
Sir, Sie wollten, dass wir Sie im Bleaker-Fall auf dem Laufenden halten.
Meine Audios regelten sich ein. Der Cop bremste sich, als sei er nicht sicher, ob er vor mir sprechen sollte.
Raus damit, Dougal,
sagte Sanchez. Sie haben einen von Ihnen gefunden, den Vater, Sir. Dougal zögerte, doch Sanchez nickte ihm zu.
Er ist tot, Sir. Totgeprügelt. Das Gutachten sagt, jemand hat ihn bearbeitet, als wenn er in eine Zerkleinerungsanlage gestopft worden wäre.
Sanchez warf einen Blick zu mir herauf, auf meine riesigen Hände. Die Art, die fürs Prügeln und Zerquetschen gemacht ist.
Ich glaube, wir sind hier doch noch nicht fertig, Mac.
So, das war's. In 2 Wochen geht es weiter. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge alle Podcasts. Wort drauf. Shh.